Sarah hat von diesem Besen gesprochen und dass man alleine diesen großen Besen nicht schieben kann, sondern dass wir zusammen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, und eigentlich auch dieses, das Wort von Peter, nicht nur für Saskia, sondern lebendige Steine, er baut uns auf, wir gehören zusammen. Auch das ist ja in diesem Bild drin, wir werden als lebendige Steine zu einem Haus gebaut. Und zwar egal, zu welcher Gemeinde wir gehören. Und ich glaube, dass dem Herrn es wirklich total wichtig ist, diese Einheit, dass wir zusammenstehen, dass wir nicht einzeln agieren, sondern wirklich als Gemeinschaft, als, ich möchte nicht sagen Team, sondern wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit. Natürlich muss auch jeder auf sich selbst aufpassen, weil jeder, der in dieser Einheit nicht heilig ist, nicht mit dem Herrn verbunden ist, der wird ein Stück weit auch die Einheit immer stören. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht nur auf uns selber schauen, sondern immer auch diesen Blick haben, wir sind Teil einer Einheit, einer größeren Sache. Und das passt auch zu dem, was Johannes im ersten Johannesbrief schreibt. Und ich nehme mir das nächste Kapitel vor. Das habe ich überschrieben mit Kinder Gottes. Und anfangen möchte ich einfach mal mit einem Zitat bzw. mit einer Redensart. Kennt ihr bestimmt alle, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer hat das schon mal gehört? Über sich. Wem ist das schon mal gesagt worden? Genau. Warum wohl? Weil man die Eltern kennt und merkt, der Sohnemann oder die Tochter ist so ähnlich. Ja? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir sind natürlich, wir stammen von unseren Eltern ab, wir haben Eigenschaften von unseren Eltern mitgekriegt, ganz logisch, genau. Und es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Redensarten oder Begrifflichkeiten. Man spricht zum Beispiel, auch wenn das natürlich ein bisschen was anderes ist, man spricht zum Beispiel von Kindern des Krieges. Sie sind vom Krieg oder haben den Krieg miterlebt und sind immer noch gezeichnet vom Krieg. Das steckt dahinter. Sie sind gezeichnet. Ich weiß noch, meine Mama erzählte das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch so ging, aber dass es manchen kurz nach dem Kriege so ging, wenn irgendein lauter Knall war, ist das noch an? Wenn irgendwo ein lauter Knall war, dann sind sie zusammengezuckt und haben sich geduckt, weil sie dachten, eine Bombe fällt. Weil sie das gehört hatten. Und das erinnerte sie immer wieder, Kinder des Krieges. Oder auch in der Bibel steht etwas von Kindern des Teufels. Und Jesus meint damit, dass sie in ihrem Denken und Handeln vom Teufel beeinflusst sind. Das meint Kinder des Teufels. Sie stammen nicht direkt vom Teufel, aber er hat sie nicht geboren. Aber sie handeln so wie. Auch da, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sie denken und handeln so wie der Teufel, deswegen Kinder des Teufels. Und der Apostel Johannes spricht in seinem Brief, spricht von Kindern, nämlich Kindern Gottes. Zählst du dazu? Zählst du dich zu den Kindern Gottes? Fühlst du dich angesprochen? Was macht ein Kind Gottes aus? Warum heißt du Kind Gottes? Johannes beantwortet diese Frage. Kapitel 3, Vers 1, also im ersten Johannesbrief. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Der Vater in seiner Liebe hat beschlossen, dass wir seine Kinder sein sollen. Er wollte das. Und Kind Gottes zu heißen, ist eine besondere Ehre. Das ist nicht einfach nur so, ach ja, ich habe mich dem mal ausgesucht. Nein, das ist wenn Gott sagt, ich möchte, dass du Kind Gottes heißt, dann ist das eine ganz besondere Ehre. Du stammst von Gott ab. Du bist ihm ähnlich und du bist von ihm beeinflusst. Oder heißt du nur so und bist es nicht? Wir Menschen hatten uns, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte, in die Menschheitsgeschichte. Wir Menschen hatten uns zu Beginn dieser Menschheitsgeschichte von unserem Vater im Himmel getrennt, unwiderruflich. Das Kindschaftsverhältnis zu ihm gekündigt. Wir wollten nicht mehr Kinder Gottes sein. Wir haben gesagt, wir wollen auf unseren eigenen Füßen stehen und selbst unser Leben in die Hand nehmen. Wir brauchen dich nicht. Machen ja manche Kinder auch. Und Gott hat gesagt, okay, ich lasse euch gehen. Aber Rückkehr ist ausgeschlossen. Und das ist der Zustand, in dem sich die meisten Menschen befinden. Immer noch. Obwohl das schon so lange her ist. Aber wir haben uns von Gott getrennt. Rückkehr ist ausgeschlossen, also leben wir in diesem Zustand getrennt von Gott. Aber Gott wollte das nicht. Er wollte, und deswegen hat er den Menschen ja geschaffen, um ihm seine Liebe zu zeigen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um Vater zu sein für seine Kinder. Aber wenn seine Kinder nicht wollen, so. Aber er sagte, nein, ich gebe sie nicht auf. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, als Mensch auf diese Erde. Und er hat stellvertretend für uns die Schuld getragen und ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Und hat uns dadurch den Weg zurück ermöglicht. Wir können durch Jesus zurückkehren zum Vater und wieder Gemeinschaft mit ihm haben, wieder Kinder Gottes werden. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben und sagen so, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich mich getrennt habe, dass ich nicht so gelebt habe, wie Gott das eigentlich wollte. Ich bitte dich um Vergebung, reinige mich. Dann tut Jesus das. Und in dem Moment werden wir wieder Kinder Gottes. Dann heißen wir Kinder Gottes und wir heißen nicht nur so, wir sind es tatsächlich. Und das ist das, was Johannes hier ausdrückt. Wir sind es tatsächlich. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, sind wir Kinder Gottes. Und die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, die verstehen uns nicht. Ganz häufig. Die begreifen nicht, dass wir anders sind, dass wir Kaffee und Kuchen verschenken, nur mit ihnen über Jesus zu reden. Dass wir sonntags früh aufstehen, um zum Gottesdienst zu gehen. Dass wir uns Zeit nehmen zum Beten und zum Bibellesen. Und dass wir Geld und Freizeit in die Gemeinde investieren. Wie bescheuert muss man sein, um auf solche Ideen zu kommen? Wie bescheuert musst du sein, dass du heute Morgen hier sitzt und früh aufgestanden bist? Wie bescheuert musst du sein? Nein, du bist nicht bescheuert. Du bist geliebt. Du bist geliebt vom Vater und du wirst den Vater erleben. Du wirst die Liebe des Vaters erleben. Deswegen bist du hier, nicht weil du bescheuert bist. Das kommt dir nächsten Sonntag nicht wieder, wenn ich sage, ihr seid bescheuert. In Vers 2, Geliebte, sagt Johannes hier, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestellt sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was meint Johannes hier? Jeder, der sich bekehrt hat, jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ist doch schon anders geworden. Wir sind doch nicht mehr so wie früher. Nein, ihr habt euch verändert. Ihr seid viel lieber geworden als vorher. Wir sind immer noch dabei. Es ist noch nicht perfekt, keine Frage. Wir sind anders geworden, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das alleine das ausmacht, dass uns das so besonders macht. Das sind andere Menschen tatsächlich auch. Man kann ja nicht sagen, es gibt keine lieben Menschen, nur Christen sind lieb. Nein, es gibt auch andere liebe Menschen. Also das alleine macht uns nicht so besonders. Was macht uns als Kinder Gottes besonders? Als Kinder Gottes werden wir mit der Herrlichkeit Gottes gekrönt werden. Und ich glaube nicht, dass wir das wirklich schon fassen, was das bedeutet. Wir merken manches Mal so die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, und trotzdem so richtig fassen können wir das nicht. Es ist nicht nur einfach Schönheit, es ist viel mehr. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe, seiner Gegenwart, seiner Zuneigung, seiner Liebe, die er uns schenkt. Und trotzdem auch der Schönheit, der Weisheit, der Größe, der Macht. Herrlichkeit ist so etwas Großes, Gottes Herrlichkeit. Und mit dieser Herrlichkeit Gottes werden wir gekrönt, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir zu ihm gehören, weil wir von ihm abstammen. Und deswegen wird er uns krönen damit. Im Moment noch nicht. Das ist noch nicht sichtbar. Das sagt Johannes hier. Es ist noch nicht sichtbar. Es wird sichtbar werden, wenn wir in den Himmel kommen. Wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir sterben und wieder auferstehen. Oder er holt uns direkt, je nachdem, wann das passiert. Und ich glaube, wenn wir diese Herrlichkeit sehen, wenn wir in diese Herrlichkeit kommen und mit dieser Herrlichkeit gekrönt werden, wir werden sprachlos sein. Wir werden vor Ehrfurcht auf den Boden fallen und staunen, nur staunen und kein Wort rauskriegen. Vielleicht kriegen wir Lobpreis raus. Aber es wird so bombastisch sein. Wir lesen das manchmal in der Bibel, wenn Gott Propheten sich gezeigt hat und offenbart hat, dass sie tatsächlich auf die Erde gefallen sind und keine Kraft mehr hatten. So war die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, so hat sie sie beeindruckt und getroffen. Und das werden wir erleben. Und wir werden mit der gleichen Herrlichkeit gekrönt werden. Das ist das, was uns besonders macht. Wir sind Kinder Gottes und er verspricht uns genau das. Also ich sag mal, wir ahnen noch gar nicht, was das eigentlich heißt, Kinder Gottes zu sein. Wir haben nur so ein bisschen daran gekratzt. Wir wissen, wir dürfen zum Vater kommen, wir dürfen ihm alles sagen, wir dürfen uns ausheulen bei ihm, wir dürfen ihn auch loben und wir dürfen ihn ehren. Wir dürfen einander lieben. Auch da, glaube ich, haben wir noch längst nicht das Maß ausgeschöpft, was das bedeutet, Beziehungen untereinander zu haben, als lebendige Steine zusammenzugehören und einander zu haben, die Unterstützung des anderen zu haben. Es ist, ja. Und wenn wir das, so was ich eben ein bisschen versucht habe, mal auszumalen, wenn wir diese Hoffnung haben, diesen Glauben daran, dass uns das gehört, so, Johannes spricht weiter in Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung hat, auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, kommt ja vor, und die Kleiderordnung, in der Kleiderordnung steht drin, dass deine Kleider absolut sauber sein müssen. Dann wirst du darauf achten, wenn du dich anziehst, dass kein Fussel und kein Fleck drauf ist. Du wirst das vorher waschen und wirst darauf achten, wenn du dahin gehst, dass du dich auf gar keinen Fall dreckig machst. Ja? Also wirst jeden Fleck sofort wegmachen. Ansonsten fällt die Hochzeit für dich aus. Du kommst nicht rein. Dann könntest du sagen, ja, shit happens, okay, verpasse ich die Hochzeit. Aber was ist, wenn du die Braut bist? Richtig dumm gelaufen. Und jetzt denken die Männer alle, ich kann ja nicht Braut sein. Pustekuchen. In der Bibel steht etwas von der Braut, zu der auch die Männer gehören. Nämlich die Braut Jesu. Die Hochzeit, die im Himmel gefeiert wird, da musst du sauber sein. Da darf kein Fleck mehr auf deiner Kleidung sein. Und zur Braut gehören die Männer genauso wie die Frauen. Die Kinder Gottes, das sind die Braut. Die, die Jesus in ihrem Herzen aufgenommen haben. Und die müssen sauber sein. Zu der Hochzeit darfst du keinen Fleck haben. Und das ist das, was Johannes hier versucht auszudrücken. Reinige dich, damit du diese Hoffnung auch ergreifen kannst. Damit du diese Herrlichkeit auch erlebst, dass du gekrönt wirst. Halt dich rein, damit du zu dieser Hochzeit kommst. Ich möchte diese Hochzeit nicht verpassen. Und Johannes ermahnt uns hier wirklich nachdrücklich, nicht nachlässig zu sein, keine Kompromisse zu machen in irgendeiner Weise, sondern wirklich klar zu bleiben. In Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Unser Vater im Himmel wird bei der Hochzeit seines Sohnes keinen Makel zulassen. Keine Sünde, keine Gesetzlosigkeit. Aber er überlässt uns nicht allein die Aufgabe, uns zu reinigen. Das wäre für uns nicht machbar. Wir können das nicht. Wir kriegen die Flecken aus unseren Klamotten raus, aber die Flecken unseres Herzens kriegen wir nicht sauber. Das ist der Grund, warum er Jesus geschickt hat. Verse 5 bis 6. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Jeder, der zu Jesus kommt und seine Sünde aufrichtig bekennt, den reinigt er von aller Ungerechtigkeit. Er macht ihn frei davon. Die Sünde hat keinen Einfluss mehr auf ihn. Und er ist rein. Wirklich rein, so wie Gott das möchte. Ohne Makel. Welch eine Gnade. Wir können das nicht. Aber er macht es. Er ist dafür gestorben. Welch eine Gnade, die er uns schenkt. Er will, dass wir dabei sind. Er hat uns nicht nur eingeladen und hofft, dass wir bis dahin sauber bleiben. Nein, er reinigt uns bis dahin, fortwährend, immer wieder, wenn wir kommen, er reinigt uns, weil er will, dass wir dabei sind. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und in Beziehung mit ihm bleiben, unser Leben auf ihn ausrichten, dann werden wir nicht mehr sündigen. Das können wir manchmal gar nicht fassen, weil wir können ja immer noch sündigen. Was das heißt, ist, das heißt, wir werden nicht mehr bewusst sündigen. Wir werden nicht in Sünde bleiben, wenn uns das bewusst wird, was wir falsch gemacht haben. Wir werden erschrocken sein und sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und der Heilige Geist macht uns darauf aufmerksam, weil wir es manchmal selber nicht merken, dass es Sünde ist. Er zeigt uns, was die Sünde ist. Und das sind nicht immer Taten, manchmal sind das Haltungen, manchmal sind das Gedanken, die sündig sind. Ja? Und er muss uns manchmal darauf hinweisen, weil wir manchmal blind sind in der Hinsicht. Aber das tut er gerne. Warum? Damit wir reinbleiben, damit wir die Hochzeit miterleben können. Aber wenn wir in Jesus sind, wenn wir bei ihm sind, wenn wir nah an seinem Herzen sind, dann werden wir das merken. Dann werden wir nicht bewusst etwas tun, was ihm nicht gefällt. So, wenn wir das mal gemacht haben, dann lässt uns unser Gewissen nicht in Ruhe. Und der Heilige Geist auch nicht. Der spricht zu uns. Sag du, hör mal, da und da. Aber wir müssen natürlich auch auf den Heiligen Geist hören oder auf das Gewissen hören. Wenn wir das beständig ignorieren, wenn wir das übertönen, Kopfhörer auf, Lautmusik an, dann höre ich ihn nicht mehr. Mit irgendwas anderem ablenken. Wenn wir der Lust nachgeben, ja, wenn wir der Sünde folgen, also dem, was uns reizt, was uns von Jesus wegbringt, wenn wir dem folgen, dann distanzieren wir uns von Jesus. Und wenn wir das tun, dann werden wir ihm fremd, immer mehr. Weil wir ticken dann nicht mehr so wie er. Wir sind nicht mehr nah an ihm dran. Also wer bewusst in Sünde lebt, ist dabei, seinen Status Kind Gottes zu verspielen. Das ist, was Johannes hier ausdrücken will. Und er warnt uns davor, damit zu spielen. Keine Kompromisse machen, nicht irgendwo leichtfertig sein. Nicht mal so, wie weit kann ich denn gehen? Sondern ganz nah da dranbleiben an Jesus. Und ich meine, der Heilige Geist geht uns ganz, ganz weit nach, auch wenn wir uns von Jesus entfernen. Er geht uns hinterher und er ermahnt uns immer wieder und ermutigt uns zur Umkehr. Aber wer nicht umkehren will, wir haben eigenen Willen. Und er wird uns nicht, den eigenen Willen nicht wegnehmen. Wenn wir auf dem falschen Weg sind und da bleiben wollen, dann gehen wir da weiter. Aber der verpasst dann die Hochzeit. So, deswegen ist es wichtig, sich nicht nur Kind Gottes zu nennen, weil ich habe mich ja mal bekehrt, sondern auch so zu leben, dran zu bleiben, als Kind Gottes zu leben. 1. Johannes 3, 7 bis 8. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was heißt das? Ich sage es mal ganz einfach, bleib sauber. Bleib sauber. Ich bleibe mal bei dem Bild von der Hochzeit. Du bist auf dem Weg dahin, hast dich richtig schön angezogen, hast strahlend weiße Sachen an. Und der Feind bietet dir Schokoeis an. Lecker. Rotwein. Ich mag den nicht so gerne, aber Tomatensuppe. Spaghetti mit Tomatensauce. Lecker. Ich brauche da immer ein Lätzchen für. Warum? Ich kann Spaghetti mit Tomatensauce nie sauber essen. Und das ist mal mit einem weißen Hochzeitskleid. Versteht ihr, was dahinter steckt? Es ist so lecker. Der Feind will uns bekleckern, der will, dass wir nicht sauber zur Hochzeit gehen, damit wir abgelehnt werden. So, wenn er damit nicht durchkommt, er wird versuchen, dich auf ganz besonderen Wegen, Abkürzungen. Und diese Abkürzungen, die stellen sich dann heraus als Feldwege mit Pfützen und mit Matsch. Und wenn du da durchgehst, du kommst da nicht sauber an. Der Feind kann die Hochzeit nicht verhindern. Das hat Jesus längst eingeplant und die Hochzeit, das steht fest. Die Hochzeit wird gefeiert. Aber was kann der Feind? Dich von der Hochzeit fernhalten. Dass du nicht zur Hochzeit kommst. Willst du das zulassen? Das ist das, was Johannes hier uns versucht beizubringen und zu sagen, bleib sauber. Geh nicht auf die Verführung ein des Feindes, sondern bleib sauber. Und das ist nicht immer offensichtlich, dass der Feind dahinter steckt. Schokoeis ist lecker, da steckt nicht unbedingt der Teufel drin. Und in Spaghetti mit Tomatensauce auch nicht. Ja, aber was will der damit? Ja, also nicht beim Essen. Ihr wisst, das ist ein Bild. Ja? So, er will uns zur Sünde verführen, um uns von der Hochzeit fernzuhalten. Aber wenn du nicht darauf eingehst, dann wird er dich nicht hindern können. Wenn du an Jesus dranbleibst, wenn du mit Jesus gehst, wenn du auf den Heiligen Geist hörst und sagst, nein, geh nicht diese Abkürzung, lass das Schokoeis stehen, du kannst das hinterher essen. Im Himmel gibt es genug. Jesus ist gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören. Das hört sich so nach Krieg an. Was meint er denn damit? Wenn er uns die Sünden vergibt, dann zerstört er die Werke des Feindes. Wenn Jesus uns seine Gedanken gibt und offenbart, die Wahrheit offenbart in der Bibel und wir das annehmen, dann zerstört er die Werke des Feindes, weil er hat uns nämlich Lügen eingepflanzt. Wir glauben an falsche Dinge, wenn wir nicht der Bibel glauben. Das sind Lügen und die haben eine Wirkung auf uns. Die hat der Feind uns eingepflanzt. Das zerstört Jesus, will Jesus zerstören. Warum? Weil er uns bei der Hochzeit haben will. Weil wir Kinder Gottes sein sollen und an die Wahrheit glauben sollen. Er zerstört die Verdorbenheit unseres Herzens. Wer von euch war noch nie verdorben oder weiß, dass er verdorben ist? Ich weiß das. Weil es schon lange her, dass ich da drin gelebt habe und Jesus hat mich gerettet und trotzdem merke ich, da ist immer noch was. Ich kann immer noch. Ich kann immer noch. Verdorbenheit ist noch da. Ich bin noch nicht so komplett weg davon. Sonst könnte ich ja nicht mehr sündigen. Er will die Werke des Feindes zerstören. Nicht mich zerstören, nein, das, was der Feind in mir verdorben hat, das will er zerstören, um mich heil zu machen, um mich gesund zu machen. Verse 9 und 10. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Komisches Deutsch, finde ich, aber. Denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt oder seine Schwester. Ich kann noch sündigen. Ich weiß das, ich kann noch sündigen. Passiert mir auch. Bin ich deswegen kein Kind Gottes? Weil das steht ja hier so. Hast du dir die Frage mal gestellt? Das ist gut, dass du die Frage gestellt hast. Ich kann noch sündigen. Ich kann wütend werden und andere anschreien. Das ist Sünde. Ich kann schlecht über andere reden. Vor allen Dingen, wenn sie nicht dabei sind. Ich kann bei Rot über die Ampel fahren. Mache ich sogar manchmal. Selten, aber es kommt vor, tatsächlich, ja. Ich kann Steuern hinterziehen. Okay, das fällt mir schwer, ganz ehrlich. Aber ich könnte. Ich könnte. Ich bin verführbar. Ich bin reizbar. Manchmal bin ich zu müde, um mich dagegen zu wehren. Aber das passiert mir nur dann, wenn ich geistlich nicht fit bin. Wenn ich die Kraft Gottes nicht in Anspruch nehme, wenn ich nicht in seinem Frieden bin und wenn ich mich selbst überfordere, dann bin ich geistlich nicht fit. Und dann bin ich angreifbar. Und fällt es mir leichter zu sündigen. Dann bin ich eher reizbar. Als ich Jesus angenommen habe, hat er mir seinen Geist gegeben. Einen neuen Geist. Der Geist, der vorher in mir war, der ist nicht tot gewesen, aber der ist verdorben gewesen. Der hat keine Beziehung mehr zu Gott gehabt. Der konnte mich nicht positiv beeinflussen. Aber als ich Jesus mein Herz gegeben habe, hat er das ausgetauscht, hat diesen alten Geist rausgenommen, ihm seinen Geist gegeben, einen heiligen Geist. Wirklich heilig, weil er von Gott ist. Rein, heilig, voll Wahrheit. Den hat er mir gegeben. Das ist jetzt meiner. Und der macht mich zu einem Kind Gottes. Das ist der entscheidende Punkt. Dieser Geist, der in mir ist, sein Geist, der in mir ist, der macht mich zu einem Kind Gottes. Meine Seele und mein Körper sind nach wie vor den Verlockungen der Sünde ausgesetzt. Und ich bin ihnen ja früher schon mal verfallen und sie sind verdorben von der Sünde. Sie haben Sünde gekostet. Und lieben sie. Das ist so, als wenn du süchtig wirst. Das ist das übrigens, was die Bibel auch sagt. Wenn du mal gesündigt hast, dann musst du immer wieder sündigen. Du wirst süchtig danach. Also mein Körper und meine Seele, sie können sündigen und sie verlangen danach. Und die Bibel spricht, wenn sie von Körper und Seele in diesem Zusammenhang redet, spricht sie von Fleisch. Damit ist nicht das Fleisch gemeint, was ihr heute Mittag braten werdet, sondern unsere verdorbene Körper und Seele, die immer noch nach der Sünde Verlangen haben. So, aber ich kann das nicht trennen. Der Geist gehört genauso zu mir wie mein Körper und meine Seele. Das ist eins. Und deswegen ist ein Kampf in mir. Der Geist sagt so und der Körper sagt so. Und das, deswegen habe ich gesagt, wenn ich geistlich nicht fit bin, wenn ich dem Geist nicht genug Futter gebe, wenn er nicht in die Gegenwart Gottes kommt, wenn er nicht die Kraft empfängt, dann hat er gegen den Körper und die Seele, kann er nichts ausrichten, er ist zu schwach. Und ich falle. Bin ich dem komplett ausgeliefert? Kann ich nichts dagegen tun. Doch letztendlich bin ich es, der entscheide. Nicht mein Körper und meine Seele entscheide, sondern ich treffe eine Entscheidung. Höre ich auf den Geist oder höre ich auf meinen Körper und meine Seele? Ich muss entscheiden. Aber wie gesagt, wer ist stärker? Den ich füttere. Wenn ich meinen Körper, meine Seele füttere, dann sind sie stark. Hast du schon mal gefastet und hast so einen richtig leckeren, ich nehme mal die Tomaten, die Spaghetti mit Tomatensoße, ja? Hackfleischsoße mit Knoblauch. Und du fastest. Wie lange hältst du das aus, vor so einem Teller zu stehen und das zu riechen? Das ist genau dieser Kampf. Kampf von wegen Fasten, ja, ich will in der Nähe Gottes sein. Und dann setzt du dich so einer Versuchung aus, das hältst du nicht lange durch. Es sei denn, dir ist schlecht oder keine Ahnung, aber dann setzt du dich auch nicht vor einen vollen Teller. Verstehst du? Wenn du in die Versuchung hineingehst, dann erliegst du ihr auch. Oder du willst unbedingt ein so tolles Kleid kaufen und du guckst auf den Preis und sagst, ah, mein Geschmack ist mir wieder zu teuer. Aber du kommst von diesem Kleid nicht los und du guckst es immer wieder und immer wieder an und immer wieder an. Und irgendwann zückst du deine Kreditkarte und sagst, ja, ich kann ja mein Konto auch rüberziehen. Was ist mit deinem von Gott geschenkten, wunderbaren Sexualtrieb? Der ist super. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Aber es sollte auch in Gottes Ordnung bleiben. Und wenn ich es da nicht ausleben kann, aus welchem Grund auch immer, und ich beschäftige mich ständig mit Bildern, die diesen Trieb reizen, oder mit Filmen, wie lange hältst du das aus? Unser Körper und unsere Seele schreien danach, Befriedigung zu haben. Aber nicht immer ist das gut. Und wenn Gott sagt, er will nicht, dass uns irgendetwas wegnehmen, was uns gut tut, aber er will das von uns wegnehmen oder uns davor bewahren, was uns tötet, was uns davon abhält, mit Jesus zusammen zu sein und zur Hochzeit zu kommen. Deswegen bleib an Jesus dran. Wer in Jesus ist, der, wenn du in der Gegenwart Jesu bist, dann sündigst du nicht. Das ist das, was Johannes hier sagt. Bleib in der Gegenwart Jesu. Und wenn dich Versuchung irgendwie an, ne, wenn du dieses Kleid mal wieder siehst und so, ach, dann wende dich davon ab, geh dich bewusst in diese Versuchung hinein. Und dann sagt so, Herr, du versorgst mich mit allem, was ich brauche und du gibst mir alles, was ich brauche. Du stillst auch mein Verlangen. Nicht unbedingt nach diesem Kleid, wir müssen das auch nicht verdrehen, aber du stillst mein Verlangen, das, was ich brauche. Und dann gehe ich in die Gegenwart des Herrn und er hält mich davon ab. Er stärkt meinen Geist. Aber wenn du auf das eingehst, was der Teufel dir anbietet, dann entscheidest du dich für den Tod. So drastisch sage ich das. Weil Jesus ist das Leben und der Teufel ist der Tod. Entscheide dich fürs Leben, bleib sauber, bleib dran. Das ist das, was Johannes sagen will. Und ich weiß, die Länge macht die Last. Wir sind schon, viele von uns sind schon lange mit Jesus unterwegs und denken manchmal so, mir kann ja nichts mehr passieren. Es ist ja alles easy und locker und vieles habe ich überhaupt kein Verlangen mehr danach. Und dann wird der Feind wird immer einfallsreicher und trickreicher. Und er versucht dich nicht bei den dicken Dingern, wo du schon längst weißt, das ist Sünde und du lässt die Finger davon. Nee, er versucht es dann auf andere Art und Weise. Mit Gedanken, mit Lügen. Bleib sauber. Bleib sauber, bleib dran. Er möchte dich bei der Hochzeit haben und er möchte, dass du sauber bleibst. Und wenn es mal passiert, dann geh zu ihm, zu Jesus. Sein Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus ist das Leben. Häng dich an ihn. Häng dich an ihn. Beiß dich fest an ihm. Lebe als Kind Gottes aus seiner Kraft. Und dann wirst du auch die Herrlichkeit erleben, die dein Vater dir bereitet hat. Du wirst gekrönt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Und darauf freut er sich. Er möchte, dass du gekrönt wirst. Und an dieser Stelle möchte ich all die einladen, die gesagt haben, so ich habe festgestellt, ich bin noch gar kein Kind Gottes. Ich habe mein Leben noch gar nicht Jesus gegeben. Ich möchte dir Gelegenheit geben, dass du das heute Morgen kannst. Ich lade dich ein dazu. Gibt es jemanden, der sagt, so ich habe das noch nicht gemacht? Ich möchte das gerne. Ich will gerne für dich beten. Okay, haben schon alle. Umso besser. Alles Kinder Gottes. Dann nehme ich mir die Freiheit, für uns alle zu beten. Ist das okay? Ich danke dir, Herr, für dein Wort, was klar ist, unmissverständlich ist, Herr, und deutlich ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht ermahnst, um uns klein zu machen, uns niederzudrücken, sondern du ermahnst uns, Herr, damit es uns gut geht, damit wir sauber bleiben, Herr, damit wir zu dir zur Hochzeit gehen können, dass wir erkennen und begreifen, Herr, was es heißt, Kinder Gottes zu sein und als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben. Es ist eine Herausforderung, aber Herr, du hast uns deinen Geist gegeben, du hast uns deinen Geist zur Verfügung gestellt, du hast uns auch erfüllt mit deinem Geist, damit wir hier leben können, dass wir ohne Sünde leben können, dass wir nicht sündigen, sondern, Herr, dich verherrlichen. Und ich preise dich dafür, Herr, dafür, dass wir das leben können, jeder Einzelne von uns. Und Herr, wenn du jemandem offenbart hast, Herr, dass er nicht rein ist, danke dafür, dass du dein Blut vergossen hast, Herr, um uns sauber zu machen, uns zu reinigen von jeglicher Ungerechtigkeit, Herr. Dass wir zu dir kommen können und nichts steht zwischen uns, sondern dass wir, Herr, in deine Arme laufen dürfen und sagen, Herr, es ist so schön, dass du mich liebst, Herr. Dass wir das Abendmahl nehmen können, dich so unmittelbar und direkt in uns aufnehmen können und deine Gegenwart spüren dürfen, Herr, weil du uns gerecht und geheiligt gemacht hast, Herr. Danke dafür. Danke, Jesus, für uns alle, Herr. Halte uns sauber. Im Namen Jesu. Amen. Wir singen noch ein Lied gemeinsam. Bevor